Nun aus dem Pentateuch lesen. Bei uns nennen wir das die fünf Bücher Mose. Nicht einfach war das, denn die Texte waren in hebräischer Sprache. Inzwischen sprachen die Menschen aber Aramäisch, die Sprache, die auch Jesus gesprochen hat. Aber, so wird im 8. Kapitel des Buches Nehemia erzählt, die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und dann heißt es, und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Dieser Text, wie auch andere, die ich heute Abend lesen werde, sind übrigens entnommen aus der neu erschienenen Lutherbibel 2017. Die gibt's zurzeit auch im Internet. Ich hab's noch nicht als Buch, das kommt noch. Und daraus versuche ich in der nächsten Zeit mal ein bisschen zu lesen, um ein bisschen von dieser Übersetzung kennenzulernen. Zwei unterschiedliche Worte werden hier in diesem Text gebraucht, um das Reden der Menschen mit Gott zu erfassen. Zuerst heißt es, Esra lobte den Herrn. Eigentlich heißt dieses Wort, er segnete den Herrn. Aber es kann eben auch bedeuten, er lobte oder pries ihn, wie wir das gehört haben. Er sagte Gutes zu dem Herrn. In der hebräischen und griechischen Sprache gibt es etliche Wörter. Ich habe schon gedacht, das würde mindestens ein ganzes Abendseminar füllen, haben wir aber heute nicht, die wir im Deutschen, einer offenbar in diesem Zusammenhang sehr armen Sprache, mit Lob oder Lobpreis oder Ähnlichem übersetzen. Dieses Wort drückt vor allen Dingen Dankbarkeit aus. Vergiss nicht zu danken, das hängt damit ganz eng zusammen. Gottes Taten werden gerühmt. Das wollte Esra tun oder das tat er. Amen, stellten die Menschen fest. Ja, so ist es. Und dann fallen sie nieder und beten Gott an, so wird das erzählt, mit dem Gesicht zur Erde. Das war mehr als bloße Dankbarkeit, was dann geschah. Dankbar sind wir für etwas, was wir erhalten. Dankbar sind wir für die Musik. Dankbar werden wir sein, wenn wir nachher den reich gedeckten Tisch da draußen sehen, mit was auch immer für Getränken, für etwas, was uns geschenkt wird. Hier geschah dann auf einmal noch mehr als solche Dankbarkeit. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die auch zur Zeit Jesu in Gebrauch war, wird hier ein Wort verwendet, das in unserer deutschen Sprache als Fremdwort auch existiert. Diejenigen, die katholisch sind oder es vielleicht einmal waren, kennen es vielleicht am ehesten. Das Fremdwort, das wir hier gebrauchen, ist Proskynese. Eigentlich bedeutet dieses Wort Kuss auf etwas zu. Das ist doch was Schönes für ein Abendprogramm in unserer Gemeinde. Kuss auf etwas zu. Es benennt eine Haltung der Unterwerfung, die aus Persien stammte, dort, wo sich das Volk Israel ja auch eine Weile aufgehalten hatte. Schön, dass unsere iranische Fraktion heute Abend gut hier vertreten ist, aber das liegt weit über 2000 Jahre zurück. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gesten der Unterwerfung heute überhaupt noch kennt. Sie drückt Anbetung, Ehrerbietung und Unterwerfung aus. Man warf sich als Untertan vor dem Kaiser, vor dem Herrscher nieder. Das bedeutete, man ging mindestens auf die Knie und senkte den Kopf oder man legte sich mit dem Gesicht nach unten flach auf den Boden. Das Letztere mache ich jetzt lieber nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich dann wieder hochkomme. Aber das Erstere probiere ich einfach mal. Also man kniete dann nieder. Ich mache das so, dass ich dann, da weiß ich, in der Haltung komme ich wieder nach oben. Man kniete nieder und dann kam der Kuss auf etwas zu. Das muss ungefähr so abgelaufen sein. Ja, das kennen wir so ein bisschen auch heute bei uns. Ja, das wird nicht immer ernst gemacht, aber so war das damals und das bedeutete die Ehrerbietung, die Ehrfurcht, das Staunen über eine Persönlichkeit oder auch gegenüber Gott. Dazu wird es hier in diesem Zusammenhang eingesetzt. Man streckt die Hand, die geküsste Hand in die Richtung dieser Person. Solche Unterwerfung gab es gegenüber den Regierenden wie dem Kaiser. Es spielt zum Beispiel auch in der alttestamentlichen Esther-Geschichte eine ganz große Rolle, weil der Jude Mordekai sich hier weigert, vor dem höchsten persischen Regierungsbeamten Haman niederzufallen. Und da gibt's dann einiges an Ärger. Lest mal die Esther-Geschichte abends. Sie ist interessant zu lesen, gute Literatur, empfehlenswerte. Das Niederwerfen war Unterordnung und Verehrung zugleich. Derjenige, vor dem man sich niederwarf, der hatte das Sagen über einen. Anbetung, so wie es hier angesprochen ist, bedeutet Staunen, Liebe, Verehrung einer Person. Heute vor einer Woche waren wir mit den jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Gemeindeunterrichts auf einem Ausflug. Er war erst woanders hingeplant, aber wir waren letztendlich dann in Walporzheim. Viele von uns kennen ja diesen netten Ort. Dort wurden wir von Rudi Wildemann, der in einer anderen Freikirche überregional Pfadfinderarbeit macht, in die Geheimnisse der Sternenwelt eingeführt. Wir lernten die Welt der Planeten kennen, also alles am Tag. Er hat uns das nur geschildert und einiges gezeigt. Wir waren da nicht mitten in der Nacht. Wäre auch interessant gewesen, aber wahrscheinlich war es da auch bewölkt, hätte man eh nicht viel sehen können. Wir staunten darüber, wie unendlich das Universum ist. Über Millionen Lichtjahre, die Planeten allein innerhalb eines von der Erde als Sternbild wie der große Wagen angesehen werden, auseinanderliegen. Und auch darüber, dass Gott trotz diesem eigentlich unvorstellbaren Universum den einzelnen Menschen wahrnimmt, zum Beispiel dich oder sogar mich. Wir fanden das großartig und da kann man nur staunen und bewundern, wie immer man es äußerlich ausdrücken mag. Das ist ja auch eine Frage der Kultur und der Persönlichkeit. Im Orient fiel man nieder. Und das drückt zum einen ein vielleicht gar nicht in Worte zu fassendes Staunen aus. Ich bin ergriffen von jemandem und staune einfach nur. Und manchmal fehlen einem da die Worte. Das ist ja auch wirklich so, wenn man mal bei sternenklarer Nacht, die gibt's ja hier auch mal gelegentlich, wirklich dieses Sternenzelt über sich sieht, da möchte man eigentlich gar nicht, dass einem einer da gerade noch eine Frikadelle ans Ohr labert, sondern da möchte man Ruhe und staunen können über das, was da eigentlich gerade geschieht. Ein nicht in Worte zu fassendes Staunen, aber auch Unterordnung. Das drückte aus, wie sich die Menschen diesem Gott, von dem Esra da las, gegenüber fühlten. Sie wussten um seine Größe. Sie erkennen ihre Niedrigkeit gegenüber ihm. Für das Volk Israel bedeutet es, auf das zu hören, was Gott sagt. Das war jetzt für sie wichtig. Es ist Heuchelei, wenn ich jemandem gegenüber mein Staunen, meine Bewunderung äußerlich zum Ausdruck bringe, aber seine Worte über einen schöpfungsgemäßen Lebensstil ignoriere, und wenn ich meine, besser zu wissen, was gut und was schlecht ist als er. Zu anderer Zeit sah Gott einmal, wie sein Volk zwar äußerlich fromm war, aber die Gerechtigkeit und Wertschätzung gegenüber vielen Menschen vernachlässigte. Arme wurden unterdrückt und ausgebeutet. Und da sagte er durch den Propheten Amos: Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und er fordert dann, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. In anderen Worten, redet nicht nur, feiert nicht nur, singt nicht nur, sondern tut das, was ich sage. Das ist auch ein Teil der Anbetung. Die Menschen um Esra herum brauchten solche Gerichtsworte nicht zu hören. Sie hörten Gottes Werte. Sie stellten fest, dass sie anders lebten, als Gott das gedacht hatte. und sie fühlten sich schlecht. Sie wollten anders werden. Wenn ich zu begreifen beginne, welche Orientierung, welche Kraft von diesem Gott ausgeht, dann kann es mich erschrecken, wie arm und klein und schwach, wie mutlos und verzagt ich oft bin. Und wenn ich merke, dass die Sehnsucht Gottes auf den Menschen, dass die Sehnsucht Gottes auf mich persönlich zielt, dann erschrecke ich vielleicht darüber, wie wenig Sehnsucht ich eigentlich nach ihm habe. So stehen Esra und Nehemia mit dem Gesetz Gottes in der Hand vor einem verzagten und über sich selbst zutiefst erschrockenen Volk. Aber sie werden nicht aufgefordert zu weinen, beziehungsweise sie werden aufgefordert, nicht mehr zu weinen, denn das tun sie. So heißt es, sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Wahrscheinlich heißt das, dass sie es in die Sprache der Menschen ins Aramäische übertrugen. Und die Nehemia, der Teschata und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Sie nahmen das, was Gott sagte, sehr ernst. Sie waren traurig darüber, dass sie nicht so lebten, wie Gott das wollte. Aber Esra lenkt sie in eine ganz andere Richtung. Das lässt mich auch ein bisschen an den Kirchenkaffee nachher denken. Er sprach zu ihnen: Geht hin und esst, ich weiß nicht, ob wir das haben, und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hat. Klar war ihnen bewusst, wir haben nicht nach Gottes Maßstäben gelebt. Auch gut, dass sie das nicht gut fanden und traurig darüber wurden. Aber noch besser, dass ihnen gesagt wurde: Bleibt darin nicht stecken. Ihr dürft euch freuen. Sie hatten Gott als ihren Herrn erkannt, sie wollten seinen Willen tun. Darum durften sie sich freuen, darum erfüllte Gott sie mit Freude und Kraft. Sie sollten nicht in der Vergangenheit stecken bleiben und traurig sein über das, was sie falsch gemacht hatten. Sie durften nach vorne schauen und feiern. Sie durften begreifen, dass es nicht Gottes Wille ist, zu strafen und Menschen ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. Er ist barmherzig, er vergibt, er lässt neu anfangen. Wir werden nach einer Zeit, in der wir Gott hoffentlich nicht nur mit Worten, sondern von Herzen loben und anbeten, das Abendmahl feiern. Es erinnert uns auch daran, dass wir Sünder sind. Es macht uns aufmerksam auf unsere Schuld und unser Versagen. Deswegen ist Jesus gekommen. Um das auf sich zu nehmen, ist er für uns gestorben. In manchen Kirchen nennt man das Feiern des Abendmahles die Eucharistie. Auch das ist eines der Worte, die zu dieser Familie des Lobens, Preisens und Danken gehört. Das griechische Wort Eucharisteo, von dem diese Bezeichnung kommt, bezeichnet ein Dankgebet. Oft ein Gebet, das vor dem Essen gesprochen wurde. Das Abendmahl ist nicht geprägt von Zerknirschung und schlechten Gefühlen, sondern von Dank gegenüber Gott, der zu uns barmherzig ist. In diesem Sinne drückt es das aus, was Esra tat. Er lobte Gott. Wenn es im Abendmahl um Christi getöteten Leib und sein vergossenes Blut geht, dann macht uns Gott deutlich: Ich habe mich für dich hingegeben. Ich habe alles getan, damit dir vergeben ist. Ich bin barmherzig dir gegenüber. Sein Wesen ist nicht Zorn und Bestrafung, sein Wesen ist Barmherzigkeit und Vergebung. Es ist gut, ihn dafür zu loben und ihm zu danken. Das können wir. Gerne bitten wir Gott auch um etwas. Vielleicht nicht so häufig, dass wir danken, aber doch öfter geschieht es. Und manchmal loben wir ihn auch, zumindest mit Worten. Aber Anbetung Das, was das Volk dann auch tat, ist noch mehr. Staunen über Gott, Betroffenheit durch das, was er sagt. Wir nähern uns ihm viel mehr, wenn wir wissen, es ist gut, ihn Herr sein zu lassen, sich ihm zu unterwerfen. Wenn wir seine Werte kennenlernen und beginnen, sie zu leben. Seine Werte, die immer zu ihm, aber auch zu seiner Schöpfung und der Verantwortung für sie, zu seinen von ihm geliebten Menschen führt. Das ist Anbetung. Dabei geht es um persönliche Betroffenheit. Alles Volk weinte, heißt es. Wir sind oft betroffen für andere. Wir denken, der müsste sich doch mal ändern. Hoffentlich trifft den Gottes Wort einmal, dass er endlich wieder klarkommt. Nein, Staunen über Gott heißt, ich bin von ihm betroffen. Das ganze Volk weinte. Wer meint, er sei besser als andere, hat vieles von Gottes Heiligkeit noch nicht begriffen, die nicht zur Zerknirschung führen soll, sondern zu Freude und Feier. Denn Gott ist kein grausamer Gott. Ein unendlich liebevoller Gott ist er. Immer da, wo Menschen sich ihm zuwenden, ist von Fest und Feiern die Rede, von der Freude Gottes. Es geht also nicht um Körperhaltungen und Lobesworte, sondern um Hingabe an den Herrn, den man lobt, den man preist und den man anbetet. Deswegen lade ich uns ein, anzubeten mit Herz, mit Mund und mit Hand. Amen.